Hallo und guten Tag und herzlich willkommen zu podcastliteratur.de von Theo Schneider, der babbelt hier Mikrofon, und der Volkshochschule Kaiserslautern, die babbelt nicht. Entschuldigung für den Karlauer. Hier mit einer Kostprobe aus dem neuesten Buch von Hans Till. Es heißt Neue Dörfer und nennt als Gattung im Untertitel kleine Prosa. Und das sind sie auch, die Texte, nämlich kleine Prosatexte, Prosa-Miniaturen, jeweils nur 10 bis 20 Zeilen lang, erschienen 2023 im Verlag Poetenladen Leipzig. Für die Hörer unseres Podcasts ist Hans Till kein Unbekannter, dennoch hier einige Informationen. Hans Till wurde 1954 in Baden-Baden geboren und hat in Heidelberg studiert. Dort lebt er auch heute noch. Dort hat er auch den Wunderhorn Verlag mitbegründet und zahlreiche Bücher aus dem Französischen übersetzt und noch mehr herausgegeben, vor allen Dingen mit Lyrik. Und er ist selbst ein bedeutender Lyriker, der unter anderem mit dem Peter-Huchel-Preis und dem Basler Lyrikpreis ausgezeichnet wurde. Und seit 2010 ist er auch Leiter des Künstlerhauses in Edenkoben. Hans Till ist als Autor also vor allem Lyriker, aber eben nicht nur. Wären da nicht die Dörfer? Bereits 2014 erschien bei Mattes und Seitz das Buch der Dörfer, so der Titel. Und jetzt gibt es eben neue Dörfer. Und das sind schon dem Satzspiegel nach kurze Prosastücke. Allerdings so verdichtet, kaleidoskopisch, bilderstark, verschränkt, verzweigt, verlötet, möchte ich fast sagen, ineinander verpuzzelt und gewusselt wie surreal-fantastische Mini-Puzzles, also so hoch verdichtet, wie wir das nur von Gedichten gewohnt sind. Und vielfach funktionieren sie auch so ähnlich, weil sie nicht den Regeln der Realität gehorchen, sondern sich scheinbar selbst fortschreiben, durch Klänge, durch Assoziationen, durch Wortähnlichkeiten, Lautähnlichkeiten, Ähnlichkeiten vielleicht der Erinnerungen des Autors in die Kindheit oder nur an gestern oder in die Steinzeit oder in die Literatur, in deren Autoren und Schauplätze. Hans Till, was machst du da? Widerspruch zu meiner Einleitung, Zuspruch, Ergänzung?
Zuspruch natürlich. Ich danke sehr für die Charakterisierung, die auch sehr schmeichelhaft ist und die aber ziemlich genau beschreibt, was da ist. Nur eines könnte ich ergänzen, es handelt sich um ein Projekt. Das sieht man daran, dass es eine Reihung ist. Jedes kleine Teil beginnt mit derselben Wortfolge, nämlich das nächste Dorf, das nächste Dorf, das nächste Dorf. So geht es über 12x12 plus 12x12 Sequenzen von das nächste Dorf, das nächste Dorf.
Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Du fährst oft von Heidelberg nach Edenkoben über die Dörfer, über Schwetzingen oder was? Also es können ja genauso gut Menschen sein oder Hunde, die sind auch so wahnsinnig verschieden. Oder Früchte oder Gemüse oder was weiß ich. Warum Dörfer? Und warum das so auszudrücken?
Also ich habe lange, bevor ich Leiter von Edenkoben war, mit diesen Dörfern begonnen, mit diesem Projekt. Wenn 2014 das erste Dorfbuch erschienen ist, dann kannst du davon ausgehen, dass ich 10 Jahre zuvor die ersten Dörfer geschrieben habe. Und ich habe gemerkt, dass das eine Art zu schreiben ist, die für mich sehr produktiv ist, die mich in etwas hineinzieht. Und es hat vielleicht was damit zu tun, dass ich halbwegs dörflich aufgewachsen bin, am Stadtrand von Bühl. Das ist eine Zwetschgenstadt, wo die Leute heute noch, oder zumindest in Zeiten meiner Kindheit, hatte jeder noch an seinem VW einen Anhänger hinten dran hängen, wo eine Schaufel drauf war und ein Eimer. Und wo man dann, was weiß ich, das Obst zum Schnaps machen transportiert hat oder sonst irgendwie was.
Also,
ja, das ist eine vernünftige Sache. Ich glaube, dass ich eigentlich zwar ein Großstadtdichter, aber ein dörflicher Mensch bin. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass dieses Projekt, das nächste Dorf, dass mir da plötzlich immer was einfällt. Und zwar etwas einfällt, was mir bei anderen Projekten nicht so eingefallen ist, nämlich über die Kindheit zu erzählen, über das Vergangene, auch über Zukünftiges, über Lesefrüchte und so. Sonst hätte ich das ja nicht zweimal gemacht, dieses Projekt. Das war einfach etwas, was mir sehr leicht fiel und wo ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt etwas von mir sagen, ohne dass es gleich autofiktional wird.
Also irgendwie sowas wie ein Katalysator, wie Schwarzpulver.
Ja.
Und wenn das dann explodiert, dann entstehen Feuerwerke, ja, die jedes Mal ganz verschieden aussehen.
Ja, also das ist ja bei meinen Gedichten auch oft der Fall, dass ich Projekte habe. In der Eile, ein Projekt hieß mal In der Eile beispielsweise. Es gibt ja diese französische Versschule Oulipo, Ouvoir Littérature Potentielle, die Gesetze der Mathematik auf die Literatur anwendet, so weit würde ich nicht gehen. Mein mathematisches Verständnis ist nicht besonders weit entwickelt. Aber diese Art, die Assoziationen sich selbst aus der Nase zu ziehen über ein Projekt, diese Art hat mich immer sehr beeindruckt. Und ich finde halt, sie ist bei mir selber erfolgreich.
Es sind reale Dörfer, offenbar Ausgangspunkte, Zündplätzchen der Inspiration gewesen. Sie können aber auch ganz irreal sein.
Ja.
Alles möglich.
Ja, es hat mich jemand aus Edenkoben hat mich gefragt, wie viel Edenkoben ist denn in den neuen Dörfern drin? Und dann habe ich gesagt, ich kann das eigentlich gar nicht sagen, weil ich nehme, was mir entgegenkommt in diese Dörfer, nehme ich rein. Es gibt ja auch...
Also nichts Geplantes.
Nichts Geplantes.
Wenn man jetzt diese Frage beantworten wollte oder eine andere, wie viel Literatur ist drin, müsste man die durchlesen und dann hat man am Ende einfach eine Liste mit den literarischen Wörtern oder mit den Autorinnen und Autoren und dann kann man eine halbwegs vernünftige Antwort geben. Aber das ist alles nicht intendiert von dir.
Ja.
Vor dem Schreiben, das ist nicht...
Ja, vor dem Schreiben ist es nicht intendiert. Nein, es hat kein Konzept. Zuerst mal. Ja. Aber natürlich, du weißt es, in der Literaturwissenschaft ist von einem Topos die Rede, das ist ein Ort, von einem Locus Amoenus oder sonst irgendwie was. Es gibt also literaturwissenschaftliche Kriterien und Gedanken, Dogmen, die immer etwas mit Orten zu tun haben. Und ein Dorf ist eben auch so ein Topos. Und es gibt sowohl in diesem Klappentext als auch im letzten Klappentext habe ich irgendwo gesagt, das Dorf ist auch als Textsorte zu verstehen.
Du zitierst Grimm, Deutschen Wörterbuch.
Ja.
Und zwar lautet das Zitat, Dorf, ursprünglich hieß es wohl so viel als Zusammenkunft geringer Leute auf freiem Feld.
Dorf, ursprünglich hieß es wohl so viel als Zusammenkunft geringer Leute auf freiem Feld. Das hat mich damals sehr beeindruckt, weil im Grunde, wenn man sich das anschaut, was das ist, dann ist ursprünglich ein Dorf eigentlich nichts. Nämlich die Zusammenkunft geringer Leute auf freiem Feld, da steht kein Haus, da bellt kein Hund, da stehen bloß ein paar Leute auf dem Feld zusammen. Und das hat mir sehr gut gefallen als Vorstellung von Topos. Und das lässt mir natürlich auch alle Möglichkeiten, dieses Zusammenkunft geringer Leute auf freiem Feld sozusagen literarisch zu prägen.
Und da stehen jetzt geringe, nicht im negativen Sinn, sondern ohne hohen Anspruch, ohne hochzustapeln, ohne pathetisch zu sein, zusammengefügte Worte auf Papier.
Ja, es ist nicht der hohe Adel, der sich hier rumtreibt. Das ist die fünfte Abteilung der ersten Hälfte und das sind die schon öfters mal anzitierten, die südwestlichen Weißt-du-Dörfer. Das nächste Dorf, weißt du, in der Eile von Riesen zurückgelassen. Was gedeiht da noch auf einem Zinken, auf dem Zotzenberg? Auf dem Berg wächst die süße Frucht empor, kurzes Obst, das der Norden nicht kennt, ohne Kern, ohne Stiel, etwas zum Ausspucken, aber roh. Wir sagten Quatsch mit Soße. Wir sagten, Burg Niedeck liegt im Elsass aus Sagen wohl bekannt. Kaum hörbar die Sprache der Riesen, wenn sie sich einmal beschwerten. Man denkt an ein Krachen, aber es ist das Gebälk. Man denkt an Fackwerk, aber das wissen die Riesen nicht. Sie haben auch kein Spielzeug, nicht mal eine Eisenbahn von Märklin oder von Trix. Sie haben höchstens, wenn auch nicht immer, ein schwaches Nasenfleisch. Das nächste Dorf, weißt du, wenn man schon so weit gefahren ist, dass man es nicht mehr glaubt. Die Eingeborenen schreckhaft bei jedem Besuch, sie rasten aus, Gastfreundschaft einmal umgekehrt. Der Ort holprig, rund, ein paar Schritte vor dem geht nicht mehr. Was hat man verbrochen, dass es uns jetzt so sehr graust? Verkrochen, versprochen, die Dorflogik ist einfach und streng. Am Waldrand liegt Werkzeug, eine verlassene Sammlung, verrostete Knochen. Wenn man eine Lupe hat, findet man das Dorf auf einer Landkarte. Hans Harfe und das Talreh überwinterten in Rehmagen. Das nächste Dorf, weißt du, hinter einer Biegung ist schon das nächste zu sehen. Die Leute reden hier zuerst deutlich, aber am Ende des Satzes haben sie die Sprache vergessen. Die Dorfschule allenfalls provisorisch, der Pfarrer ein Kerl, Sohn des Kirschbaums. In ihrem Wald verzweifelt Frau Echo. Was reden wir hier? Und wurden am Ende selber verschluckt, wie die meisten Einsilbigen. Die sind doch schon tot, wenn sie nur bald wieder aufstehen. Der Beckett könnte das für Irland halten, aber ist ein weniges mit Korn. Es ist nicht Fräulein Freude, es ist die Heimat der Frogs. Das nächste Dorf, weißt du, man sieht es von oben schön in der Sonne liegen, wenn man aber endlich dort ist, ist die Dunkelheit bereits groß. Auch der Staub nimmt gegen Abend hin zu, die Nase stinkt. Ist es ein Schilder in Nottinghamshire? Hier streckst du die Beine aus, dort wirfst du die Arme in die Luft. Du gehst aufrecht, du bist vielleicht Homo heidelbergensis, du bist der Pfarrer Oberlin. Namen tun nichts zur Sache, sie sind Ergebnis der Prädestination. Man isst, wie man arbeitet, statt eines Klingelschilds haben die Bürger einen Zypressenbaum vom Haus. Das nächste Dorf, weißt du, man stolpert, sieht Sterne und dann liegt es plötzlich da, rund und pausbackig, wie von einer griechischen Vase kopiert. Man nimmt es dionysisch oder ganz schlicht, aber zuerst muss man sich Socken anziehen. Ich werde da sitzen und Bleistifte anspitzen wie Apoll. Man fragt sich, wo das richtige Ende des Dorfes sein soll. Weil man es nicht umdrehen kann, geht man schließlich weiter, man ist eh schon hinaus. Archilochos ist noch in der Kirche. Seine Predigten sind gefürchtet und lang. Es gab schon Familien, die danach den Tod suchten. Sollen wir noch mal zurück? Trägt er unterm Sackleinen ein samtenes Wams? Dann traktieren wir ihn mit Fäusten und Sandalen, wie damals den seifigen Savonarola, der jetzt noch davon stöhnt, wie damals der heilige Habib. Das nächste Dorf, weißt du, du kannst es besuchen, ich bin ohnehin nicht mehr da. Die Leute gehen herum, bleiben stehen, Männer und Frauen. Es ist wie im Schlussverkauf oder als wollten sie Pilze suchen. Jetzt habe ich einen Knoten im Mund, denn ich spreche wie Schottland aus der Ferne. Jetzt sehe ich durch das Zwillingsglas, du hast mir eine Wurst mitgebracht. Du kannst dir das Dorf nicht vorstellen, aber es liegt doch vor dir, historisch, geplättet an einem blinden Arm der Oder oder der Vecht. Hier wimmelt es vor Elementen der Architektur. Stumpf und Kegel, die Kriegsversehrten schütteln sich die Hand. Ein Topos ist nichts dagegen. Das nächste Dorf, weißt du, du kannst es besuchen. Geduld, Geduld, ich habe es gleich. Es verbirgt sich zwischen grünen Hügeln oder es liegt unter einem Stein. Mandelbäume gibt es anderswo. Die Früchte sehen Mädchen gleich. Die Sonne scheint auf sie herab, weil ihr nichts anderes übrig bleibt. Durch unser Dorf führt kein Weg, bewachsen mit Löwenzahn. Hat hier Rohr Wolf seinen Abschiedsbrief an Unselt geschrieben? Genau betrachtet ist es ein Weiler mit Heiligen an jedem Eck. Eine Jungfrau hat sich auf den Arsch der Welt gestellt, der sich in einer Ringelschlange verwirklicht. Andere sind mit großen blonden Hunden unterwegs. Ein Baum verteilt Quitten. Wir stehen davor, sind kaum zu enttäuschen. Wenn du den Stein hebst, wimmelt es wie in Gedichten, wie im echten Leben. Wir haben das Dorf, aber die Geduld ist inzwischen perdu. Das nächste Dorf, weißt du, in den Monokulturen der Alpha-Leute, dort, wo das Gespann die Katastrophe probt. Der Bauer schmeichelt der Erde, er schaut nicht in den Spiegel dabei. Haben wir das Dorf jetzt schon gesehen, mit seinen aus Zäunen gezimmerten Hütten, mit seinen Kieswegen? zwischen den Buchstaben ist für die Lettern kaum noch Platz. Man zwängt sich so durch, solange man junge Beine hat. In den Gärten wächst das Gras einmal morgens und einmal auf die Nacht. L'amour n'est pas heureux, das Dorf, hat auch keine Tränen, abgesehen von dem Teich, der etwas außerhalb liegt. Der Schmied ist der Wirt und an Ostern hört man von weitem Tapetenmusik. Tretet näher, ihr Kurzsichtigen, das Dorf ist eigentlich groß genug, kommt herbei, ihr Lacherer, ihr Zerknirscher der Hortographie, ihr Brotkneter Molchkrümel, ihr Erbsenzähler des Alphabets. Das nächste Dorf, weißt du, schmeichlerisch oder selber geschmeichelt, das Salz und die Römer sind noch fern. Solche Weiler mache ich dir in Minuten, man muss nur dranbleiben. Spinoza war der liebenswürdigste unter den großen Philosophen, Russell. Man sammelte in der Gemeinde, um ihm den Monotheismus abzukaufen. Das Dorf hört nicht auf zu reden, es ist jetzt in seinem Element. Die Leute bleiben an Ort und Stelle, sie hören zu. Jetzt zeigt es seine Vögel und die fleischigen Blüten der großen Magnolie. Hinter so einem Baum war früher der Zahnarzt versteckt. Von dort zum Gefängnis ist es nicht weit. Als Junge saß ich davor und aß niemals Brot ohne das Wasser, das aus dem Bächle kam. Das war mal schaumig, mal riss es uns weg. Die Straßen winden sich, eine Schleife gibt's hier mal nicht. Man ist erst frei, wenn man es verlassen hat und sei es, wie Husserl, im Jägerkostüm. Das nächste Dorf, weißt du, immerzu neu gesehen von jedem, der es betritt. Durch den Schnaps wackeln die Häuser, nehmen Glaubersalz und sie werden wieder fest. Unsere Schlesier haben das Dorf ins Mondlicht gebaut, schön angelegt nach der Nasenlänge der örtlichen Dame. Hat nicht Kunigunde ihren Schuh dazu gegeben? Hat Theophanu noch immer mit Lob gespart? Tagsüber glänzt es, als wären die Fassaden mit Eiweiß verhängt. Der große Platz ist holpriger als ein Heringssalat. Wir sind politisch bis in die Zehenspitzen, wir kämmen uns täglich das Haar. Im Föhn liegt das Dorf und beißt sich in den Fels. Mancher Wanderer hat es vergessen, bevor es vergeht. Es begrüßt auch die Leute und spuckt sie wieder aus. Das nächste Dorf, weißt du, in einer Sage wird es belagert, besessen und geschleift. Jetzt liegt es mit einem Namen an einer großen Straße, die ins Landesinnere führt. Auffällig der schleppende Gang der Dörflerinnen und das Gerenne der Kinder, als gäbe es Schiffe zu sehen. Männer und Frauen haben die Arbeiten eingestellt, sie sind damit beschäftigt, die Schilder zu entziffern, die nach anderswo führen. Hier gibt es keine Zahlen mehr. Jeder stillt seinen Hunger, wie es ihm zukommt. Das Dorf hat einen süßen Bereich, aber auch bittere Papillen fehlen ihm nicht. Geben, hören, sagen, der Wein ist dünner als die Feuerwehr, sind fetter als die Polizei. Eine Elle ist noch lange keine Axt und das Holz wird gekaut, weil man Nüsse in seinem Inneren vermutet. Es gibt auch die Sage, in der das Dorf nur noch ein Möpschen besitzt, dem es sich anvertrauen kann. Es schickt den Köter auf die Mauer, damit er die Feinde erschnuppert und verbellt. Das nächste Dorf, weißt du, hing bei uns über dem Sofa, umgeben vom buschigen Wald eines struppigen Jahrhunderts. Hamm hätte es gefallen, Haufs oder Watt. Letzterem nicht so vielleicht, er hätte es nicht verstanden. Wir sind Zwerge auf den Schultern von Zwergen oder wir sitzen bei uns auf dem Sofa und der Vater hat eine Platte aufgelegt. Ich bin nur ein armer Wandergesell, als wir jüngst in Regensburg waren, sind wir über den Strudel gefahren. Zuweilen saßen wir müßig wie Metzger am Ufer eines Bachs. Mit goldenen Schuhen sprangen wir über Steine und Mühlen. Vater hatte sich zur Wand gedreht, das Wiesenbächlein rauschte. Die Kühe waren nach Hause gegangen. Wir hatten keinen Hunger mehr. Wir wurden ja nicht satt. Schlafen muss das Klingenkind. Dem Tod soll noch geholfen werden. Bei uns wie auch woanders. Denn er geht nicht mehr fort. Diese Dörfer sind entstanden als Serie von Miniaturen und wurden dann sowohl für den ersten Band als auch für den zweiten Band zusammengestellt zu 12x12 plus 12x12 Sequenzen.
Ich habe nicht gezählt.
Ja, aber ich. Ja, okay. Sie sind immer 12x12 plus 12x12. Und die sind wieder eingeteilt in die stofflichen Dörfer, die klassischen Dörfer, die unwahrscheinlichen Dörfer, die ortsüblichen Dörfer und so weiter, die südwestlichen Weißdu-Dörfer und so weiter, die unfertigen Dörfer. Und da ist es dann schon so, dass mir aufgefallen ist, dass im Fortgang dieses Projekts das Ähnliches sich aneinander reiht. Also dass es durchaus doch Themen gibt, ein großer Bogen an Themen, die immer diese Sequenzen A12 Dörfer zusammenfassen lassen. Und dann habe ich dann sozusagen ex post Titel dafür gegeben.
Die aber auf meinen ersten, zweiten und auch auf den dritten Blick total beliebig erscheinen.
Sie sind nicht total beliebig, aber sie sind fast beliebig. Du wirst ja auch gesehen haben, dass es ja in jedem Dorf dann auch noch einige Worte oder einige Buchstaben in Versalien gibt. Und das wäre dann nochmal eine Spur, die dann aus dieser Sequenz mit den stofflichen Dörfern wirklich stoffliche Dörfer macht. Und aus der Sequenz der südwestlichen Weißdu-Dörfer, da ist dann jedes Mal das Wort Weißdu, die südwestliche Redewendung Weißdu, vorangestellt.
Es gibt sehr, sehr viele, meist nur einzelne Wörter, vielleicht mal zwei, drei, die zusammenstehen, Anspielungen, die eben aus der Literatur oder aus dem literarischen Leben sind. Ich bringe dir mal dieses Beispiel. Das ist ein Text, Seite 14, Nummer 5. Da muss man, wenn man den einigermaßen da hineinlatschen will in dieses Dorf, da muss man natürlich wissen, dass bei Neuss die ehemalige Raketenstation Hombruch liegt, die wiederum eine Künstlerkolonie war. Und dann kommt auch Hummelt, was ja ein Dichterkollege ist, in dem Text vor. Das muss man wissen und je mehr man weiß, umso mehr kann man genießen. Wie viel kann man denn genießen und wie kann man denn genießen, wenn man das nicht weiß?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur Folgendes. Ich kann diese Sache, beispielsweise dieses Zitat, ich kann nicht noch mehr Pommes essen von Norbert Hummelt, das wollte ich schon immer gern mal irgendwo unterbringen. Und solche Sachen passen dann in Dörfer hinein. Das ist sozusagen von mir her, vom Autor her, so intendiert. Das ist aber eine Möglichkeit, sehr viele Dinge unterzubringen, die ich sonst nie unterbringen könnte. Und es sind dann natürlich existenziellere Sachen und manche Späße mit drin. Ob man weiß, okay, das Raketenstation bei Neuss. Gut, immerhin gebe ich ja die Adresse an. Man kann es sogar googeln. Ja? Man kann, wenn man Neuss googelt, irgendwann kommt man zur Raketenstation. Ne?
Okay, zum Schluss. Für mein Lesegefühl war es so, dass ich sehr gern 3 oder 5 oder 7 gelesen habe, vielleicht manchmal auch 9. Dann hat der Kopf gesagt, ach nee, ich will jetzt nicht mehr so viel haben. Wie soll man die lesen? Hast du eine Anweisung, einen Vorschlag? Also auf dem Klo soll man nicht lesen, weil dadurch züchtet man Hämorrhoiden.
Ja, das ist klar. Aber,
und der Dusche ist auch schlecht.
Ja, der Dusche ist auch schlecht. Ja, also ich kann zuerst mal sagen, dass es mir beim Schreiben auch so ging. Also das ist natürlich klar, man kann dieses Buch nicht von vorne bis hinten einfach schreiben, wie man einen Roman schreibt oder so. Auch nicht, wenn man 25 Mal ansetzt, sondern das entsteht in kleinen Schritten, diese Sache. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Moderne ja in der Literatur, aber auch in der Musik von der Erschöpfung ausgeht. Die geht davon aus, dass man etwas so lange tut, bis man nicht mehr kann. Das wäre zumindest jetzt die, wie soll ich das nennen, psychische Seite von meiner Poetologie wäre die, dass es eine Poetologie der Erschöpfung ist. Und letztlich ist es aber auch so, dass man, wie bei anderen modernen Autoren, sagen wir Julio Cortázar beispielsweise, Rayuela, dass man in diesen Roman von Cortázar, Rayuela, auch sich die Abfolge der Kapitel selber zusammenstellen kann. Also das, Cortázar hat ja da hinten dran dann gesagt, okay, das war jetzt von 1 bis 24, aber man könnte auch, und dann hat er andere Motive irgendwie zusammengebracht. Cortázar ja auch ein Mann aus dem Ulipo-Rand zumindest, ja, also von diesem Urvoir-Literatur potentiell, der potenziellen Literatur. Und so, denke ich, kann man das hier auch machen eigentlich. Im Grunde, man kann auch Dinge rauspicken mal. Und wenn einem etwas ein bisschen vielleicht auf den Wecker geht, dann springt man einfach weiter oder legt das Buch beiseite oder so.
Man muss das Buch irgendwo hinlegen, wo man es immer wieder zur Hand nehmen kann. Ja, man darf nicht 5 lesen und es dann in das Bücherregal stellen, dann holt man es nicht mehr raus, sondern man lässt es auf dem Kaffeetisch oder auf dem Nachttisch und nimmt es, wenn einem danach ist.
Ja, ich bin ja so ein Leser, der bestimmte Sachen morgens liest. Ich stehe auf und dann lese ich. Und da habe ich kein Programm, sondern ich habe mehrere Bücher da liegen und dann greife ich mal das auf und mal das, um, man könnte sagen, um mich mit der Welt anzufreunden. Das ist eine Art geistiger Spaziergang, der mich mit Optimismus erfüllt, um sozusagen...
Das heißt, dein Zurückkommen in die Welt ist zuerst mal ein Zurückkommen in die Literatur.
In die Literatur.
Und so näherst du dich jeden Morgen langsam der Welt.
Ja, so könnte man sagen. Und ich werfe aber auch die Nacht ab. Ja? Dafür ist die Literatur da, für mich, denke ich. Sowohl das Schreiben als auch das Lesen.
Für mich ist dieser Prozess genau umgekehrt. Ja. Da liegen die Bücher nämlich am Abend neben dem Bett. Okay. Und da gehört dieses Buch unbedingt auch hin. Okay.
Die neue Sequenz ist gleich Seite 39 folgende, die unfertigen Dörfer. Das nächste Dorf, jetzt schon erschöpft, die Leute kommen aus den Häusern und gehen ihrer Beschäftigung nach, tragen Rucksäcke oder zeigen ihren Hintern. Von außen K.O. blühen sie innen auf. Dabei ist das Dorf vernünftig, die Gassen längs, nicht quer, Rottweiler an einer Grenze, wo sich das Wasser scheidet vom Sand und der Sand vom Gestein. Brigach und Breg bringen Donau zu Weg. Schwarzwald gar nicht fern, die Gesichter bleich wie in Kriegsbemalung oder ein Schattengezücht. Wer ohne Strümpfe durchs Dorf läuft, wie eine aufgezogene Uhr, hat vielleicht den Sommer zum Freund. Die Hunde bellen den Mond an, sie denken, er möchte ins Haus. Das nächste Dorf, ein Schalter wird umgelegt und man hört ein Knistern von Insekten im Laub. Es ist ein Dönerdorf mit aufgespießten Feldherren. Iskender, Cyrus, Pommes satt und Hunger ist die beste Soße. Ist noch ein Taxiteller da? Nehmen wir viel scharf oder soll die Butter auf der Kruste schmelzen? Die Bulgarinnen ekelten sich vor so viel Fleisch. Wo man die Milch schaukelt, bis sie dickt. Das Dönerdorf hingegen lässt die Truthenne am Leben und füttert sie auch nicht. Ist Quatsch, weißt du selber, sagt Jesus anderswo und zwinkert mit seinem Augenleiden. Jetzt legen wir den Schalter wieder um, denn keiner ist ein Ichland. Das nächste Dorf, hier wurde Deleuze zuerst verzettelt, dann ermordet, wir sehen den Platz, wo alles war. Man geht durch einen Blumenladen, der das Wohnhaus verstellt, in dem er sich vielleicht doch aus dem 7. Stockwerk stürzte. Er hatte die Brille abgesetzt und ein paar Schuhe zurückgelassen, die noch heute seine Tat imitieren. Das Dorf liegt irgendwo zwischen Paris und Amsterdam. Es ist keine verborgene Siedlung, aber auch nicht zu finden, denn die Adresse ist falsch. Das nächste Dorf, Heimat von Walfischfängern, die in den winterlichen Straßen ihre Harpunen schärfen. Das Lokal im Zentrum heißt Jonas und dort sitzt Captain Nemo und strickt sich einen Bart. Wir haben zwar Finger zum Zählen, aber die Kneipen werden nicht mehr. Wir gehen hinaus, weil der Lärm auf der Straße uns keine Ruhe lässt. Die Fischer flicken die Netze und passen auf, dass niemand die Schubkarre stibitzt. Der Walfisch wird immer kleiner, es gibt sein Filet bereits in Sahne eingelegt mit Eierscheiben obendrauf. Seit die Fliegen selten geworden sind, nimmt man gezuckerte Delfine als Köder für den Angelsport. Dagegen laufen die Hunde frei herum und schwänzeln sogar dem Fang hinterher. Klar, dieses Dorf hat nah am Wasser gebaut. Es gibt auch Friesen, die lieben die Kälte. Sie leben in Kühlschränken, löschen bei Zeiten das Licht. Louis Michel hat man hier keine Korrektur verpasst. Sie kehrte aber auch nicht zurück von den Redlichkeitsinseln. Kein Schild mehr meldet Vollzug und wenn... dann wäre es ein geschichtsnotorischer Fake. Das nächste Dorf im Schlaf erdacht und wieder vergessen. Gewiss wird eine Menge Tee getrunken, während der Bach ansteigt und die ersten Surfer reißaus nehmen. Wellenbrecher unter sich, man kartelt, wettet und schlägt sich die Beißer aus dem Mund. Ein Förster kriegt die Wespen nicht unter Kontrolle. Im Wald haben dicke Mädchen Sex, man schenkt ihnen Blumen. Es ist zu normal für so einen Schlaf, wo man sich hin und her wirft, als wäre man aus trockenem Holz oder ein doppeltes Lottchen der Firma Mannesmann. Soll ich jetzt Afrikaans lernen? Soll ich nach Kapstadt ziehen? Oder reicht mir ein Anorak, wenn es mal draußen stürmt? Bin ich ein Zanza oder schreibe wie gestochen? Bin ich der SC Freiburg oder T.S. Eliot auf Abwägen? Der Schlaf ist nicht mehr der alte, er mischt sich zunehmend mit dem Fehler, dem es an Vernunft gebricht. Das nächste Dorf rasch erblickt, bevor man wieder an seinen Schreibtisch geht. Es liegt auf einem kahlen Berg. Wenn du die paar Bäume siehst, ist es schon vorbei. Die Leute haben Zeit ihres Lebens Holz gemacht. Jetzt ist keines mehr da. Die guten Leute wollen das sprechende Pferd. Sie sollen das Maul halten, Jonsohn. Wie immer spaziert hier einer durch die Literatur, aber auch die Irrtümer schlendern vorbei. Perfekt, wo Problem? Jeder Error ist allmächtig. Man radiert ihn aus und schon ist er bei Norbert zu einem Super 404 geadelt. Das nächste Dorf sucht man in seinem Kopf, ein ephemeres Gebilde aus Staub und Elektrizität. Es wehrt sich, dann taucht es auf wie ausgerechnet der Name eines weißen Häuptlings und ertrinkt gleich wieder mit viel Mühe in der Spree. Man muss sich erst mal was anziehen. Man will sich erinnern, was kann das Dorf dafür? Leibniz war hier zu Besuch, später wollte er es nicht gewesen sein. Du kannst ihn essen, aber vom trockenen Teller, als wäre er ein Keks. Das nächste Dorf sucht man in seinem Kopf. Warm kam es aus dem Keller, also der Karst war hier nur locker auf die Erde gelegt. Wie Fledermäuse hingen die Schinken in der Höhle, wie Schmetterlinge gingen wir darüber hinweg. Seit wann hat eine Raupe Flügel? Die Leute hatten einen humorigen Dialekt, schon die Kinder schrien ihren Willen hinaus. Das Wollen kommt vor dem Sagen, wie der Rat vor der Tat. Zur Arbeit sei krätzig, zum Fressen aufsässig, Fischart. Meine Jahre in den Kasematten. Man spricht durch die Nase, ohne R stolpert man so herum. Eliminiere das R oder trete es in den nächsten Konsonanten hinein. Eine Spruch für alte Leute, sobald die S-Bahn die Türen öffnet, füllen sie die Gänge. Kritik der S-Bahn, die in Schlangenlinien ihrer Lokomotive folgt. Das nächste Dorf, ein Rest aller Texte, die ich auf meinem Schreibweg verbrauchte. Wir Wandervögel haben stets einen Wurm im Schnabel und eine Kippe auf den Lippen. Homo migrans, dieses Dorf ist noch nicht gelungen, da wird schon das nächste angepeilt. Rest einer Schwemmkugel, ein Stückchen Streck zwischen Steinen. Man male mir das Dorf mit seiner Jugend aus Papier, mit seinen bunten Alten. Der Buselmeier schiebt irgendwo mahnend sein Fahrrad und eine Kirche steht vollgeschrieben neben einem Baum. Man male mir das Dorf in dem Augenblick, wo es zu sehen ist. Man gebe mir noch etwas Zeit, dann schaffe ich es ab. Das nächste Dorf in jedem Augenblick, wie es dir gefällt. Schlank und froh die Häuser, schnell die Gassen, die Plätze überdacht und da wurde mit Ziegeln einmal nicht gespart, aber auf Gummi verzichtet. In den Ställen raschelt das Stroh, das anderswo schwelt, wo es trocken wird. Vor der Kirche sagen sich die Insekten gute Nacht, du schleichst dich vorüber und gehst gleich ins Bett. Die Kindheit des Dorfes ist rasch erzählt. Es entstand in der Fantasie einer Frau, um den Liebesakt hinauszuzögern, quasi als retardierende Tour durch Saint-Tropez. Die Gleichheit der Geschlechter steht fast immer an der Wiege einer solchen Agglomeration. Hier aber haben wir den Liegestuhl als Pfand. Er ist groß wie ein Pferd, was ich schon mal von meinem Vater sagte. Wahrheitsgemäß ein bisschen übertrieben, aber recht saftig, weich und lind wie Rosshaar oder ein Stubenhocker der älteren Generation. Das nächste Dorf, umflattert von Wäschestücken, Dillens Hemdorgel war nichts dagegen. Die wimmerten im Wind keineswegs bretthart, wie der wiederum in seinem schnarrenden Register, mürrisch auf der Bühne. Das Dorf lag da, zwischen Bergen und Burgen, lag es da, weder laut noch leise, und aber geduldig wie kaum ein Papier. Schon warf man die Brezeln in die Tüte, schon holte man sie wieder raus. Die Stimme des Dorfes war ein Rascheln, das über den Fluss gegangen wäre, ein Jesus, nur der Rhein wäre in Frage gekommen, aber der floss ja anderswo vorbei. Vielleicht rede ich etwas zu viel, sagt das Register Luise, vielleicht bin ich aber auch noch kürzer angebunden als Bob. Raoul Tranchierer lag hier auf dem Anger begraben und noch ein anderes Ego, Breviloquenz einer sich dehnenden Zeit. Das nächste Dorf, eine Ansiedlung von Aussiedlern, die ihre Gehöfte in der Gegend verstreuten wie Schuppen auf einem Revers. Entsprechend Schütter, die Winter, entsprechend eisig der Schnee. Hartnäckige Flocken bei über 17 Grad. In einer Ferne schwimmen die Schwäne auf einem Teich. Die Aussiedler säen schon Lauch auf den Asphalt. Sie wissen es nicht besser, denn sie selber trinken das Blut der Vögel. In Wanderschuhen gingen sie über Brücken einstmals in der Zeit der Hosenträger. Mit ihnen weine ich um jeden Zentimeter des alten Landes, wo man im Frack um die Häuser ging und die Steine auspresste. Ich habe noch die Namen im Kopf, sie sitzen wie Starre auf den Oberleitungen. Ich esse die Stechsuppe, die mir das Gedächtnis zerstört. Leutchen, denen es schmeckt, echte Blutbucher sollen kommen und mir das Haar waschen, sollen kommen und den Schlesier des Schweigens weglocken von diesem Kaff.